Zurecht gehört. Der DAV-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurecht gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Tim Sander und ich bin auch heute Ihr Moderator. Gekommen, um zu bleiben. Das lässt sich auch über KI sagen. Jedenfalls ist kaum vorstellbar, dass Anwendungen wie Large Language Models aus unserem Berufs- und Privatleben je wieder verschwinden werden. Über diese pauschale Aussage hinaus ist jedoch eine Menge unklar, insbesondere was KI und Anwaltschaft betrifft. Wie ist also der aktuelle Stand? Sind Chatbots und Co. bereits Teil des anwaltlichen Berufsalltags oder arbeitet doch eher noch eine Minderheit wirklich intensiv damit? Wie wird sich der Markt entwickeln? Wird es weiterhin eine Vielzahl an Lösungen geben oder bleiben am Ende, wie häufig, nur zwei, drei große übrig? Und welche regulatorischen Herausforderungen gibt es? Wie also sieht es Anfang 2026 mit KI und Anwaltschaft aus? Über diese Fragen konnte ich mich mit Natalia Schomerus unterhalten. Natalia Schomerus ist Juristin, Theologin und KI-Expertin. Bereits mit Anfang 20 gründete sie ein eigenes Startup und schaffte es auf die Forbes 30 Under 30 Liste. Danach war sie als Leiterin des Teams Künstliche Intelligenz bei CMS tätig. Derzeit ist Schomerus Legal Innovation Lead beim schwedischen Legal Tech Startup Legora. Und jetzt gute Unterhaltung bei unserem Gespräch. Wenn Sie auf die Anwaltschaft in Deutschland schauen, jetzt Stand heute, wie würden Sie so den aktuellen Stand bei der KI-Akzeptanz sehen? Ist da überwiegend Neugierde und Offenheit und Freude sozusagen über dieses neue Tool oder ist es eher so Sorge, Skepsis, vielleicht sogar Angst?
Ob überwiegend Freude, das würde ich mir noch nicht anmaßen, sinnvoll einschätzen zu können. Aber ich würde schon sagen, Akzeptanz inzwischen auf jeden Fall überwiegend. Ich glaube auch, dass sich da viel geändert hat, insbesondere in den letzten zwei Jahren und vielleicht noch mehr im letzten Jahr. Und ich denke, dass das auch viel damit zu tun hat, dass die Modelle selbst besser geworden sind und dass die Oberflächen, die Application Layer, also die Anwendungen, mit denen Anwälte und Anwältinnen arbeiten, auch noch mal besser geworden sind und auch juristischer geworden sind. Und ich glaube, am Anfang war es nicht für alle möglich, den Wert zu sehen, insbesondere für diejenigen, die neben der eigentlichen eigenen Arbeit, also der Rechtsberatung, nicht die Zeit hatten, auch noch viele Stunden in KI-Trainings zu stecken und in Prompting-Trainings und so weiter. Und inzwischen ist es so, man kann sich eine juristische KI-Anwendung holen und dann zum Beispiel mit einem Prompt-Verbesser-Button, mit einer Prompt-Verbesser-Funktion mit wenigen Worten einen richtig guten Prompt hinbekommen. Und ich glaube, genau solche Veränderungen haben dafür gesorgt, dass jetzt sehr viel mehr Anwälte und Anwältinnen auch den Wert von KI überhaupt für sich sehen konnten. Und das hat schon einen großen Wandel bewirkt. Ich würde sagen, dass wir jetzt mittlerweile wirklich von einer deutlich überwiegenden Akzeptanz sprechen können. Und es gibt natürlich einige wenige, die immer noch glauben, dass es sich nicht durchsetzt. Das sind vielleicht diejenigen, die auch mal meinten, das Internet würde sich nicht durchsetzen. Das gibt es natürlich schon, aber ich würde sagen, in der breiten Masse ist das eigentlich kein wirkliches Problem mehr, das wir haben.
Ah, das ist interessant mit diesem Prompt-Optimierer, diesem automatisierten, wenn ich das so richtig verstehe. Also ich gebe das ein, so wie ich meine, das müsste passen und dann kann ich dann aber nochmal automatisiert mir einen Vorschlag machen lassen, wie es für das System eigentlich besser wäre. Ja, okay.
Genau. Sogar noch weniger. Also ich kann zum Beispiel 5 Dokumente hochladen und dann sowas darunter schreiben als Prompt wie Vergleiche, was ja wirklich kein sehr guter Prompt ist. Und dann liest sich das Modell mit diesem Prompt-Optimierer die Dokumente einmal durch in dem Kontext. Also liest sich die Dokumente durch, liest sich die Aufgabe durch, nämlich Vergleich, und weiß, dass es sich hier um eine juristische Aufgabe handelt oder zumindest eine Aufgabe, die Juristen, Juristinnen haben, und schlägt dann einen wirklich langen, ausführlichen Prompt vor, der auch auf diese Dokumente schon eingeht. Also er liest auch die Dokumente gleich mit.
Ist diese Innovation entstanden aus so einem Feedback, also aus so einem Austausch zwischen Kanzleien, Anwaltschaft und Prompt-Ingenieuren und eben KI-Entwicklern? Also kann man das sagen, dass das jetzt einfach so ein Entwicklungsprozess ist, wo vielleicht auch noch weitere derartige Schritte folgen könnten durch die Kollaboration?
Ja, genau so ist es. Und auch überhaupt, was die Oberfläche angeht, was die Funktionen angeht, ist es so, dass man erst durch die praktische Nutzung sieht, was eigentlich gebraucht wird. Es ist zum Teil schon so, dass man jetzt vielleicht aus KI-Anbietersicht manchmal auch bewusst erklären muss, warum etwas nicht so umgesetzt wird, wie es teilweise in der Anwendung gewünscht wird. Und das liegt ein bisschen daran, dass es häufig in der praktischen Anwendung nicht so leicht ist, 3 Schritte weiterzudenken und darüber nachzudenken, was ein Tool alles können könnte, sondern man sieht vor allem, was es derzeit kann und sieht dann meistens vor allem den unmittelbaren nächsten Schritt. Also diese klassische Frage, wenn man Menschen in der Zeit der Kutschen gefragt hätte, was sie wollen oder was sie brauchen, dann hätten sie wahrscheinlich von einer schnelleren Kutsche gesprochen und nicht von einem Auto oder vielleicht sogar einem Flugzeug. Und jetzt versuchen wir, ein Kutschen-Auto-Flugzeug zu bauen. Und da muss man manchmal sehr genau hinhören und dadurch erst verstehen, was eigentlich die Probleme sind, die gelöst werden müssen. Und dann kommen solche Funktionen wie ein Prompt Improver dabei raus. Und manchmal muss man aber auch erklären, dass die ganze Denkweise oder die ganze Aufgabe, die hier gerade beschrieben wird, eigentlich eine der Vergangenheit ist. Und versuchen, den Blick ein bisschen zu weiten auf das, was wir eigentlich in der Zukunft können wollen. Aber die Zusammenarbeit ist trotzdem sehr eng und sie ist auch wirklich essentiell, um diese Anwendung überhaupt nutzbar zu machen für die Anwaltschaft.
Nutzt der Großteil der Anwälte tatsächlich dann auch spezifische Legal-AI-Anwendungen aus Ihrer Sicht Stand heute schon? Oder nutzen viele oder versuchen viele auch so die Standard-Chatbots oder Tools, die es so gibt, zu nutzen? ChatGPT, Perplexity, Gemini, was es alles sonst noch so gibt?
Also fast alle nutzen, würde ich sagen, mittlerweile die Standard-Chatbots. Es gibt eigentlich sehr wenige, die sie wirklich so gar nicht nutzen. Und selbst diejenigen, die sie persönlich nicht nutzen, haben sie in aller Regel trotzdem zur Verfügung. Also teilweise gibt es Kanzleien, da gibt es interne KI-Lösungen, also allgemeine Sprachmodelle, die dann ein bisschen mit dem kanzleiinternen Wissen verknüpft wurden. Und dann gibt es natürlich einige, die öffnen diese interne Lösung nicht, die möchten sie einfach nicht nutzen. Das gibt es ganz selten mal, ich würde sagen nicht weit verbreitet, aber das gibt es. Aber selbst bei ganz, ganz kleinen Kanzleien, also wirklich 1 bis 5 Personen, höre ich im Gespräch, dass die eigentlich Chatbots schon nutzen. Also wirklich weit überwiegend. Es ist in der Tat so, dass die recht spezifischen KI-Anwendungen auch nicht unbedingt für alle heute und zu dieser Zeit schon die richtige Lösung sind. Denn man muss sagen, dass die allgemeinen Sprachmodelle schon relativ viel von dem abdecken, was man, wenn man alleine ist, in der Praxis so braucht. Und natürlich auch immer die Frage ist, ob sich die Kosten, ob sich das rentiert, also ob sich das kostenmäßig rentiert. Und da würde ich sagen, die großen und die mittelgroßen Kanzleien sind da sicher schneller dabei, recht spezifische Anwendungen einzukaufen und müssen es wahrscheinlich auch. Also beispielsweise das, was wir anbieten und nicht nur wir anbieten, ist ja auch mit ein Workspace. Also es geht nicht nur darum, dass man ein Chatbot hat, mit dem man chatten kann, sondern da können auch andere Personen mit drin sein und man kann Dateien miteinander austauschen, man kann sie auch gemeinsam auswerten. Und das ist etwas, wenn ich im Corporate M&A-Bereich eine Transaktion mache und da Dutzende Personen dran beteiligt sind und viele Hundert oder sogar Tausende Dokumente in so einem Datenraum liegen, dann bringt mir ein einzelner Chatbot einfach nicht so wahnsinnig viel, sondern dann brauche ich so einen Workspace. Aber wenn ich Einzelberatung mache im Familienrecht, vielleicht meine Vorlagen schon sowieso schon für mich vorbereitet habe und dann im Wesentlichen solche Chatbots nutze, um einmal Formulierungen anzupassen oder so, dann brauche ich vielleicht keinen ganzen Workspace. Und da würde ich sagen, hat es gerade noch sehr, sehr viel mit der Größe zu tun.
Okay, das differenziert sich aus, logischerweise eben an den einen Kleineinheiten, dem Alleinanwalt oder eben den groß spezialisierten Wirtschaftskanzleien, die in ganz bestimmten spezifischen Wirtschaftsbereichen dann wiederum unterwegs sind. Okay, also wir sehen da eine Differenzierung des Marktes. Da komme ich dann auch auf so die andere Frage noch, wenn wir jetzt den Markt eben anschauen. Wie würden Sie das denn perspektivisch sehen, wenn man jetzt auch wir haben schon den Eindruck, dass es immer eine größere Anzahl auch an Anbietern gibt oder an im Moment noch an Dingen, die eben angeboten werden. Wie würden Sie das sehen? Oft haben wir ja in Märkten so eine Konsolidierung irgendwann, dass es 2, 3, 4 nur noch große Anbieter gibt. Wie würden Sie das bei KI einschätzen eigentlich so in den nächsten Jahren?
Ich denke auch, dass wir das hier auch sehen. Ich glaube sogar, dass wir schon angefangen haben, das zu sehen. Ich denke, wir sehen gerade eine zweite Welle an jungen Legal AI-Anwendungen. Also die erste hat sich zum Teil schon ein bisschen konsolidiert. Und jetzt kommt eine zweite hinterher. Persönlich muss ich sagen, ich glaube nicht, dass wir noch weitere 250 Legal AI Workspaces brauchen, die modellagnostisch für die Anwaltschaftsplattform bauen. Ich glaube, davon haben wir jetzt genug und auch genug, die wirklich sehr gut sind. Ich glaube auch, dass man es damit der Anwaltschaft auch nicht leichter macht, weil es wirklich sehr schwierig ist, da den Überblick zu behalten, zumal viele von denen sich sehr, 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 sehr ähnlich sehen, also auch manchmal ein bisschen zu ähnlich vielleicht. Und es dann eigentlich nur noch in den Preiskampf geht. Das heißt, man hat einerseits die sehr intransparenten Preise zum Teil auch. Und auf der anderen Seite hat man die Plattformen, die zwar ähnlich aussehen, aber dann in der Qualität sehr, 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 sehr unterschiedlich sind, in dem, was dahinter steckt. Also auch von der Qualität der Antworten. Und das erwartet es eigentlich, dass alle User erstmal 100 Plattformen wochenlang testen, um dann zu einem Ergebnis zu kommen, dass es dann doch diese eine Plattform ist, von der sie auch sowieso schon gehört hatten und von der es eigentlich auch klar war, dass es diese Plattform werden würde. Nicht, weil sie davon gehört hatten, sondern weil es auch einfach die beste Plattform ist. Oder sagen wir mal eine von dreien oder vieren vielleicht. Und die ganzen anderen werden es dann im Zweifel einfach nicht. Außer User haben nicht die Zeit zu testen und müssen einfach mit dem ersten Anbieter gehen, den sie bei einem Stand auf einer Messe mal gesehen haben, bekommen dann aber eben nicht unbedingt die höchste Qualität und teilweise auch nicht den besten Preis. Also ich denke, wir müssen das konsolidieren. Ich glaube, es passiert auch langsam. Ich würde auch alle, die jetzt gerade kleine neue Legal AI-Anwendungen bauen möchten, wirklich dazu ermuntern, etwas zu machen, was es bisher noch nicht gibt. Also vielleicht für eine bestimmte Zielgruppe oder bestimmte Rechtsprobleme oder bestimmte inhaltliche Probleme, die wir noch haben, da vielleicht wirklich gute Lösungen zu finden, da würde ich Sie zu ermuntern, anstatt dass alle jetzt in den genau gleichen Markt reingehen und versuchen, das genau gleiche Produkt am Ende zu bauen. Aber ich denke, wir werden eine Konsolidierung sehen und ich glaube, sie findet auch schon statt. Und ich glaube, wir wissen eigentlich alle jetzt schon, was die 3 bis 4 Anwendungen sind, die man als Kanzlei eigentlich realistisch testet. Die kosten auch alle ähnlich viel. Die haben alle einen ungefähr ähnlichen Anspruch. Ich glaube schon, dass einige auch innerhalb dieser 3 bis 4 deutlich besser sind als andere. Aber das sind eigentlich nur die, die ich persönlich testen würde.
Also das Recht ist ja doch sehr unterschiedlich. Ich habe, ne, wie Sie gerade schon sagten, Sozialrecht, Familienrecht, Wirtschaftsrecht von der ganzen Struktur sehr, sehr anders. Glauben Sie, es gibt trotzdem irgendwann so 2, 3 Anlösungen, die so alles abdecken sozusagen? Also wo ich einfach sage, das ist eigentlich egal jetzt, welches, also wie ich auch jetzt meinetwegen Microsoft 365 nutze oder sowas, dass ich ein System habe in der Regel, ob ich, egal was ich wirtschaftlich jetzt mache mit meinem Unternehmen oder mit meiner Kanzlei, wird es da auch irgendwann hingehen, dass ich so eine One-Fits-All-Lösung habe?
Das kann ich mir gut vorstellen und zwar insbesondere aus finanziellen Gründen. Es ist für kleinere Anbieter, die nur einen kleineren Markt haben, nicht so leicht, dass Geld zu finden, weder durch VC-Funding noch durch eigenen Umsatz, dass sie damit eine wirklich sehr, sehr gute technische Anwendung langfristig bauen könnten. Wenn man sagt, man hat einen kleineren Markt, dann kann man schon etwas für diesen kleineren Markt anbieten, aber es wird dann wahrscheinlich in der Tiefe nicht so gut sein, wie das, was die großen Tools anbieten können. Außer, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Ausnahmen, und verschiedene Abers. Was sich natürlich schon immer lohnen kann, ist ein Markt, der zwar klein ist, aber in dem so viel Geld fließt, dass es sich wieder lohnt, dafür Speziallösungen anzubieten. Was sich auch lohnen kann, ist gerade so im Bereich der Rechtsrecherche zum Beispiel etwas tiefer zu denken in verschiedenen Märkten. Aber selbst dann muss man von dort sich weiterentwickeln. Also wenn man sagt, ich habe jetzt etwas gebaut, was deutsche Rechtsrecherche sehr gut kann, dann kann das wahrscheinlich auch französische Rechtsrecherche sehr gut und wahrscheinlich auch spanische Rechtsrecherche sehr gut. Also ich habe ja dann technologischen Seite einen Fortschritt erzielt, der wahrscheinlich insgesamt in der Lage ist, mit großen Datenmengen im juristischen Bereich gut umzugehen. Das heißt, ich denke, dass es einen Raum geben kann für einzelne Nischenlösungen, aber ich würde im Allgemeinen davon ausgehen, dass sehr, sehr, sehr viel auf die große Plattform kommt, genau wie mit Microsoft 365. Es mag sein, dass es interessant wäre, jetzt auch ein Word für Anwältinnen und Anwälte zu haben zum Beispiel, da wo vielleicht einzelne Dinge ein bisschen anders sind. Aber der Support, den ich von Microsoft insbesondere bekomme in der allgemeinen Word-Version und die Sicherheit, die ich habe, wenn ich mit der allgemeinen Word-Version arbeite, ist einfach so groß. Das würde ich wahrscheinlich bei Nischenlösungen nicht haben. Die würden wahrscheinlich dann regelmäßig abstürzen oder andere Funktionen nicht haben, die ich bräuchte oder könnten in andere Entwicklungen nicht investieren, wie zum Beispiel die Verbindung mit SharePoint oder ähnliches. Und deswegen glaube ich, am Ende wird es dann doch eine Plattform sein. Was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass man neben der großen Plattform noch etwas Kleineres hat, was dann eben bewusst ein bisschen kleiner ist. So wie es Produkte gibt für den Weltmarkt und dann gibt es Produkte für den Markt in Deutschland und dann gibt es Produkte vielleicht für Berlin oder so. So ähnlich kann man natürlich auch sagen, man hat einfach seinen Nischenmarkt und dann ist es ein Produkt daneben.
Wenn wir mal auf die regulatorische Seite schauen, die ist ja gerade bei der Anwaltschaft berufsrechtlich und so weiter auch wichtig. Gibt es da aktuell Trends, Entwicklungen, die Sie sehen, die man so beobachten kann?
Auf der regulatorischen Seite, also wir sehen jetzt, dass ja im EU-AI-Act wieder geschraubt wird. Mir scheint, dass regulatorisch noch nicht alles ganz geklärt ist. Jetzt kam gerade im Bereich Training und Datennutzung für Trainings nochmal ein neues Urteil vom LG München. Mir scheint, dass es noch nicht alles ganz klar ist, welche Daten eigentlich für welches Training verwendet werden dürfen, wer eigentlich wofür bezahlt werden muss, welche Daten dann ausgegeben werden dürfen, wie das alles eingebettet sein muss. Also ich erinnere mich zum Beispiel vor 2 Jahren noch an große Diskussionen zum Thema Cloud, wo es darum ging, darf man überhaupt Mandantendaten ohne Mandanteneinwilligung, also ohne explizite Einwilligung der Mandanten in US-Cloud in Europa geben, also US-Cloud-Anbieter mit Serverstruktur in Europa, dürfen die Daten da überhaupt auf diese Server für KI-Nutzung? Das war eine richtige Debatte. Da gab es auch Kanzleien, die gesagt haben, das machen sie nicht. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, jetzt in 2025, insbesondere so in der ersten, vielleicht auch dann wirklich spätestens in der zweiten Hälfte, hat sich die Frage so ein bisschen aufgelöst. Also ich höre sie tatsächlich gar nicht mehr. Welche Cloud und wie scheint gar nicht mehr so ein Problem zu sein. Alle haben sich anscheinend, glaube ich, in der Praxis jetzt darauf verständigt, dass man natürlich verschlüsseln sollte, dass es wichtig ist, dass die Daten in Europa gespeichert sind, also physisch in Europa gespeichert sind und nicht zum Beispiel in den USA. Aber diese Frage, ist das überhaupt in Ordnung, die Daten in AWS, Google oder Azure zu geben zum Beispiel, die hat sich jetzt beispielsweise geklärt. Das ist auch so ein bisschen regulatorisch, ist ja im Berufsrecht eigentlich, stammt ja aus dem Berufsrecht eigentlich aus 43 EBrau, diese Problematik. Also ich würde sagen, auf der KI-Ebene ist einiges an Regulatorik noch ein bisschen unklar oder auch ziemlich unklar. Was sich aber auf der anderen Seite entwickelt, ist ein Branchenstandard, der das vielleicht auch zum Teil ein bisschen auszugleichen sucht. Und der Branchenstandard entwickelt sich ein bisschen langsamer, aber ist vielleicht deswegen auch ein bisschen nachhaltiger und etwas, worauf man sich eher verlassen kann. Dazu gehört zum Beispiel, dass die ISO-Norm 42001 jetzt an Bedeutung gewinnt. Also ISO 42001 ist jetzt ein Standard für KI-Governance und den erfüllen jetzt mehr und mehr KI-Tool-Anbieter. Das sind so Themen, von denen wir sehen, dass auch diese Selbstkontrolle durch sowas wie ISO-Zertifizierung inzwischen zunimmt. Dass Kanzleien also anstatt irgendwie auf EU-AI-Acts zu schauen oder sich die Kommentierung zur 43 EBrau durchzulesen, vielleicht eher sagen, habt ihr denn die folgenden 3, 4 ISO-Zertifizierungen?
Okay, also da entwickelt sich so eine Best Practice sozusagen, wie man damit umgeht. Und die wird auch regulatorisch anerkannt, wiederum von der Gegenseite kann man sagen, also vom Kontrolleur. Wobei ich mich da frage, gibt es überhaupt eine valide Kontrolle? Erleben Sie das? Also gibt es eigentlich seitens Kammern oder so weiter irgendwo da eine regelrechte Aufsicht, die diesen KI-Entwicklungen eigentlich wirklich auch Schritt halten kann?
Also von
Also
Aufsicht habe ich bisher noch nichts gehört. Ich weiß, dass die Stellungnahmen immer sehr aufmerksam gelesen werden. Also ich weiß, dass die Stellungnahmen und Einschätzungen sowohl von der BRAG als auch vom Deutschen Anwaltsverein dann sehr oft zitiert werden, auch innerhalb von Kanzleien, wenn es darum geht, solche Entscheidungen zu treffen, die ja auch Risikoabwägungen sind am Ende. Und ich glaube insbesondere die BRAG-Stellungnahme, die das natürlich nicht freigeben kann, die Nutzung von US-Clouds in Europa, aber die zumindest darauf hingewiesen hat, dass wenn schon US-Cloud-Anbieter genutzt werden, die Server dann zumindest in Europa sein sollten. Diese Stellungnahme wurde schon von vielen dann so ausgelegt, dass das umgekehrt bedeutet, dass es an sich schon erlaubt ist oder dass man es zumindest tun kann, ohne befürchten zu müssen, ohne große negative Konsequenzen befürchten zu müssen. Nicht, weil die BRAG das für alle jetzt hätte erlauben können, natürlich, ist nicht der Gesetzgeber, aber es geht ja natürlich auch so ein bisschen darum, dass viele Kanzleien sich fragen, was machen andere Kanzleien? Und wenn wir alle gemeinsam etwas machen, dann sinkt vielleicht das Risiko, dass es da zu Problemen führen könnte. Aber eine richtige Aufsicht habe ich jetzt bisher noch nicht wahrgenommen und auch insbesondere noch keine Kontrollen oder negative Konsequenzen, zumindest nichts, wovon ich wüsste.
Ich würde noch eine abschließende Frage noch stellen wollen, so ein bisschen eine Perspektive oder auch so ein Wunsch oder auch so eine Frage, wo Sie vielleicht noch etwas sehen, wo sich noch was tun muss. Wenn man jetzt sagt oder sich wünschen würde, dass KI und Anwaltschaft in Deutschland, wir gucken jetzt ja schon auf den deutschen Markt, in 5 Jahren eine wirkliche Erfolgsgeschichte ist und man die Chancen da auch hinreichend genutzt hat, was müsste sich da aus Ihrer Sicht am meisten noch ändern vielleicht? Gibt es da Punkte, die Sie sehen?
Also meine Wishlist ist lang,
Okay.
obwohl meine Unzufriedenheit gar nicht so groß ist, aber sie ist trotzdem lang. Vielleicht an erster Stelle würde ich sagen, die Ausbildung muss sich verändern. Das bedeutet nicht nur die Ausbildung im Studium, die natürlich auch, und auch das Referendariat, sondern auch die Ausbildung in den Kanzleien. Also wer jetzt in eine Kanzlei kommt und vielleicht im Studium noch gar nicht mit AI Workspaces zu tun hatte, sondern vielleicht nur mit einem allgemeinen Chatbot ohne juristischen Rahmen arbeiten konnte und das in der Kanzlei schon aus Vertraulichkeitsgesichtspunkten nicht mehr kann. Für die Person muss es jetzt KI-Trainings geben, um dann nicht den Fehler zu machen, an der falschen Stelle die falschen Fragen zu stellen, halluzinierte Urteile rauszubekommen und dann der ganzen Kanzlei und auch sich selbst zu schaden und natürlich auch den Mandanten. Das heißt, diese KI-Trainings müssen jetzt laufend für junge Menschen angeboten werden oder für alle, die gerade in Kanzleien reinkommen. Daneben braucht es wirklich sehr viel mehr Erfahrungsaustausch. Also aus der Partnerschaft scheiden gerade parallel viele aus. Es werden zum Teil weniger neu eingestellt. Es scheiden gleichzeitig viele ältere Partner, Partnerinnen aus. Einige auch, die nicht ausscheiden, haben trotzdem ihr Erfahrungswissen vor allem in ihrem eigenen Kopf. Und ich glaube, es ist jetzt essentiell, dass Kanzleien das Knowledge Management, also auch insbesondere das vertikale Knowledge Management verändern. Es muss aus den Köpfen der Partnerschaft in die Köpfe der jungen Associates. Und das lieber früher als später. Das heißt, es ist wirklich nicht so aufwendig, einfach mal ein Chatbot neben der eigenen Arbeit laufen zu lassen und vielleicht laut zu kommentieren, was ich gerade tue und warum ich es gerade tue. Daraus lassen sich ohne Probleme per Transkription auch sicher Notizen erstellen, die ich dann zum Beispiel in einen Datenraum geben kann, den ich mit meinen Associates teile. Solche kleinen Knowledge Management Änderungen sind unheimlich wertvoll und auch wirklich notwendig, denn wir müssen Associates im ersten Jahr jetzt sehr viel schneller auf das Level eines dritten oder vierten Jahres bekommen, als wir das in der Vergangenheit mussten. Und da habe ich das Gefühl, da tun Kanzleien bisher noch zu wenig, vielleicht auch, weil es einfach sehr viel verlangt ist, gleichzeitig KI-Anwendungen überall einzuführen und dann auch noch junge Leute anders zu trainieren. Also ist auch nicht wenig verlangt, was so den Culture Change angeht. Das Zweite ist, dass ich mehr in der Zusammenarbeit zwischen Kanzleien und Rechtsabteilungen sehen möchte und auch zwischen Rechtsabteilung und den Business Units. Ich sehe da insbesondere in den Rechtsabteilungen eine große Offenheit, bei den Kanzleien zum Teil große Offenheit und Teil weniger große Offenheit. Aber ich denke, das ist die Zukunft. Also die eigene KI-Anwendung nicht nur für mich als Mensch, sondern eben auch mit meinem Team zu teilen und dann auch mit meinen Mandanten zu teilen. Gerne auch gegen Bezahlung, aber es zumindest mit ihnen zu teilen. Das ist, glaube ich, ein weniger bekannter Punkt bisher oder weniger diskutierter Punkt, aber wir insgesamt auch als Wirtschaftsstandort profitieren jetzt vor allem davon, dass wenn wir alle unsere Prozesse effizienter machen und uns auch gegenseitig dabei unterstützen, die Prozesse effizienter zu machen. Es muss vielleicht nicht jede Rechtsabteilung ihr eigenes Tool mit ihrem eigenen Playbook bauen für die eigenen internen Prozesse. Wenn es an die Business Units geht, wahrscheinlich schon, aber für die eigenen Prozesse vielleicht nicht. Vielleicht ist da auch mehr Austausch möglich oder hoffentlich ist da auch mehr Austausch möglich. Und das Dritte, was mir wirklich wichtig ist, und das ist vielleicht das Einzige, wo ich auch einen kleinen Vorwurf drin verstecke. Ich sehe es viel zu häufig, dass Menschen wichtige Entscheidungen treffen über KI-Tools und selbst diese Tools noch nicht ausprobiert haben. Und das geht einfach nicht. Ich kann ein KI-Tool nicht einschätzen, weder positiv noch negativ. Ich kann es weder großflächig einführen, noch kann ich es rundheraus ablehnen, wenn ich es gar nicht getestet habe. Das ist wirklich etwas, was viel zu häufig vorkommt. Und ich sehe Kanzleien, in den Associates bis zur Partnerschaft, man einige unheimlich motivierte Test-User haben, die einem ein richtig differenziertes Bild von drei, vier verschiedenen Tools geben können. Auch ein Bild, dem ich übrigens zustimme, jetzt mal jenseits von meiner eigenen Rolle, auch von den inhaltlichen Stärken und Schwächen und der Einschätzung. Und dann kommt es aber in das Gremium oder zu der Person, die am Ende tatsächlich entscheidet. Und die haben dann alle diese Tools sich noch gar nicht angesehen, sondern sehen nur die PowerPoint-Slides und entscheiden dann auf Grundlage dessen, was sie in der Zeitung gelesen haben, zum Beispiel. Das geht wirklich nicht. Also da ist meine Wishlist, dass wir in den nächsten Jahren sehen, dass die Person, die am Ende den Vertrag unterschreibt oder die Person, die am Ende die Entscheidung trifft, sich diese Tools auch angesehen hat. Nicht alle 150, aber bitte drei, vier, auch die man kennt und meinetwegen auch ein, zwei, die man nicht kennt so gut, aber dass man die wirklich in der Praxis mal getestet hat, sonst ist es wirklich schwierig, Entscheidungen zu treffen und einige treffen dann wirklich auch Fehlentscheidungen in dem Bereich, weil sie das tatsächlich einfach nicht einschätzen können und sich ein bisschen leiten lassen von dem, was gut klingt und weniger von dem, was etwas bringt. Genau, das ist zum Glück nicht überall der Fall, überhaupt nicht überall, aber auch zwei Kanzleien, die das so machen, sind schon zwei Kanzleien zu vielen.
Mit diesen Worten geht unsere heutige Folge zum Thema KI und Anwaltschaft zu Ende. Wir bedanken uns bei Natalia Schomerus für ihre spannenden Ausführungen und Perspektiven auf dieses hochrelevante Thema. Wer sich tiefer mit dem Thema KI und Anwaltschaft beschäftigen möchte, dem sei ein Blick in das Programm des Deutschen Anwaltstags empfohlen. Der DAT findet in diesem Jahr vom 8. bis 12. Juni statt und hat erneut zahlreiche Veranstaltungen zum Thema KI im Programm. Alle Infos sind unter anwaltstag.de zu finden. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört@anwaltverein.de. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.